Willkommen bei unserem Podcast Motivation. Bist du eine Mama, bei der die Spiritualität im wuseligen Alltag zwischen Kindern, Haushalt und Job auch manchmal zu kurz kommt? Sehnst du dich nach kleinen Auszeiten und Inputs so zwischendurch?
Möchtest du neue Denkanstöße bekommen, wie du deinen Glauben leben und feiern kannst, auch wenn der Tag gefühlt keine stille Zeit für dich bereithält? Sehnst du dich danach, beim Wäschefalten oder Spülmaschine ausräumen, wenigstens kurz Jesus zu begegnen?
Dann bist du hier genau richtig. Wie schön, dass du uns gefunden hast. Wir sind
Sonja
und Franziska, beide Mamas, und wir lieben es, unseren Glauben im Alltag zu leben und an unsere Kinder weiterzugeben.
Wenn du Lust hast, interessante Menschen kennenzulernen und ganz neue Inspirationen zum Thema Glauben im Mama-Alltag zu bekommen, dann hör hier weiter.
Herzlich willkommen, liebe Marina. Voll schön, dass du dir heute Zeit nimmst, als Gast in unserem Podcast zu sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut. Schön, schön euch kennenzulernen, schön hier zu sprechen.
Ja, hallo Marina.
Wir freuen uns auch. Liebe Marina, ich sage kurz am Anfang wie immer was zu deiner Person, wie wir es uns auch alle Gäste vorstellen. Du bist die Marina Hoffmann, bist 33 Jahre alt, verheiratet und ihr habt zwei Söhne im Alter von 7 und 4 Jahren. Und wir haben gerade drüber gesprochen, ihr kommt eigentlich jetzt aus Detmold, da habt ihr die letzten Jahre gelebt, aber momentan seid ihr tatsächlich in Mittelamerika so auf Reisen oder unterwegs und habt jetzt so keinen festen Wohnort. Das ist total aufregend. Und wir wollten heute mit dir über die Herausforderungen in der bindungsorientierten Erziehung sprechen. Das ist ja echt auch ein total spannendes Thema, wo man sich vielleicht im ersten Moment gar nicht so Gedanken drüber macht, wenn man jetzt bindungsorientierte Erziehung hört, weil dann verknüpft man, also ich zumindest, immer erstmal so was ganz Positives und Schönes, und man macht sich gar nicht so Gedanken drüber, dass es vielleicht auch halt die nicht so schöne Seite geben kann. Jetzt wollte ich dich zu Anfang fragen, bevor wir da reinstarten. Wir haben sicher manchmal auch Gäste, die jetzt vielleicht zum ersten Mal unseren Podcast hören und auch vorher die anderen Podcasts noch gar nicht angehört haben, wo es auch über dieses Thema ging. Kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen nur mal kurz sagen, für die, die gar nicht wissen, worum es geht, was ist denn bindungsorientierte Erziehung?
Sehr ganz kurz in zwei Sätzen gefasst. Ja, es ist etwas schwierig für mich, aber
das habe ich mir schon gedacht, halt so knapp wie möglich, einfach nur um einen kleinen Einblick zu geben.
Ja, gerne. Wir verstehen meistens Erziehung als, ich muss das Kind zu einem bestimmten Verhalten bringen, und manchmal ist es so auch egal, mit welchen Mitteln. So war es zumindest bei mir, bis ich dann auf bindungsorientierte Erziehung gestoßen bin und verstanden habe, dass wir Menschen oder unser menschliches Gehirn permanent Bindung sucht und im Bindungskontext erst zur Ruhe kommt. Und wenn es in diesem sicheren Modus ist, ich bin verbunden, es passiert nichts, ich bin geliebt oder angenommen, wie ich bin, dann kann das Gehirn am allerbesten lernen, reifen, sich entwickeln. Die Aufmerksamkeit ist da und man muss nicht gegen das Kind kämpfen. Und das ist so, ich würde sagen, das ist das Wichtigste für mich. Einfach immer zu wissen, wenn ich da irgendetwas sehe, ein Verhalten von meinem Kind, was ich blöd finde, was irgendwie nicht passt, dass ich daran denke, okay, wie stelle ich zuerst die Bindung her? Und das, also wir haben alle Bindungsinstinkte in uns und wir können uns verbinden, und das am besten über das emotionale Gehirn, also über Empathie und nicht unbedingt immer durch den Verstand. Genau, das ist so der erste Schritt. Und dann, wenn das Kind sich mit uns verbunden fühlt, wenn es sich verstanden fühlt, dann in Anführungsstrichen zurechtzuweisen oder auf den rechten Weg zu weisen und zu zeigen, wie es anders gehen könnte, wenn es zum Beispiel wütend ist und dann auf uns einschlägt oder auf irgendetwas anderes. Das ist vielleicht so eine ganz kurze Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ob man das dann nachvollziehen kann, aber dass Bindung einfach so der Kontext ist, in dem Kinder lernen und reifen und ihr Potenzial entfalten.
Das fand ich jetzt wirklich richtig. Da kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man da jetzt auch noch nie was drüber gehört hat, war es eine sehr gute Einführung. Und wir wollen da jetzt so gesehen gar nicht tiefer einsteigen, wie das jetzt alles so funktioniert, sondern wir wollen uns jetzt anschauen, wenn wir denn dann jetzt schon zu der bindungsorientierten Erziehung gefunden haben, uns damit befasst haben und das eben jetzt anwenden in unserer Erziehung, bei unseren Kindern zu Hause. Ja, dann kann es natürlich ja eben auch die Situation geben, dass es vielleicht trotzdem nicht so funktioniert, wie man das jetzt nach Lehrbuch sich vorstellt. Und da wollte ich dich jetzt einfach fragen, ja, was passiert und wie können wir reagieren, wenn wir es zwar anwenden, aber trotzdem in uns selber irgendwelche negativen Gefühle sind, wir zum Beispiel frustriert sind oder eben gestresst sind und wir möchten das schon anwenden, aber in uns selber brodelt es eben. Die Folge ist ja dann oft, dass man vielleicht wirklich explodiert oder dann doch ausflippt, obwohl man es eigentlich nicht möchte. Was ist dann einfach der Weg, da wieder dann zurückzufinden zu dem Eigentlichen oder einfach damit umzugehen?
Sehr spannende Frage. Zuerst wollte ich nochmal darauf eingehen, was du vorhin gesagt hast, dass wenn man darüber hört, dass sich das irgendwie alles erstmal positiv anhört. Dass das irgendwie, man jetzt nicht denkt, dass das könnte irgendwie herausfordernd oder so sein. Bei mir war das am Anfang nämlich ganz genau so, als ich zum ersten Mal über bindungsorientierte Erziehung gehört habe, ist bei mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich plötzlich verstanden habe, dass, weil mein Sohn wütend ist, heißt es nicht, er ist völlig unerzogen und ich bin eigentlich eine schlechte Mutter, weil ich es nicht hingekriegt habe, dass er endlich mal aufhört, wütend zu sein oder ja, Wutausbrüche zu haben. Dasselbe auch mit dem Gegenwillen, ne? Weil mein Sohn hat sehr oft Nein zu allem gesagt und wollte so sein eigenes Ding machen. Und ich habe immer so dann diesen Druck gehabt, oh, was bin ich nur für eine schlechte Mutter? Und ich muss doch allen zeigen, dass ich ihn wirklich auch richtig erziehe. Und ja, also da war wirklich so ein richtiger Leidensdruck in mir. Und das ist alles abgefallen. Ich hatte endlich nicht mehr diesen Druck und ja, ständig irgendwie so eine Fassade aufrecht zu erhalten und mich damit, ja, so mein Bild von Mutter, also ein gutes Bild abzugeben. Das war so meine erste Begegnung und da dachte ich, ah, das ist alles toll, ich schwebe auf Wolken, ich habe endlich verstanden, es ist okay, wenn mein Sohn wütend ist und er ist jetzt nicht, ja, doof oder falsch und so. Und dann, ja, nach einiger Zeit merkte ich schon, puh, ja, aber das alles so wirklich dann auch wirklich immer anzuwenden. Und vor allem jetzt merke ich das in meiner Arbeit dann auch mit anderen Eltern, in meinem Erziehen mit Herz Online-Kurs, da wird mir halt ständig rückgemeldet, dass das auch wirklich nicht so einfach ist, weil man am Anfang denkt, okay, die Wut ist okay, man darf ihr ihren Raum lassen und so weiter, aber dann versucht man, oder beziehungsweise dann fällt man irgendwie ja, ins andere Extrem, man selbst versucht die ganze Zeit, geduldig zu sein, nicht wütend zu sein, alles runterzuschlucken, weil das Kind darf ja auch seine Gefühle äußern. Und dann, wie du gerade eben sagtest, explodiert man irgendwann mal. Man kann seinen eigenen Frust nicht im ewig schlucken und ewig geduldig sein.
Starrt sich an.
Ja.
Starrt sich total an.
Ganz genau. Also das ist eigentlich nur so ein, man hat einfach nur den Spieß umgedreht. Also es ist jetzt sind die Gefühle der Kinder okay. Also am Anfang, wenn man so, ne, ganz autoritär denkt, die Gefühle der Kinder sind nicht okay, die müssen unterdrückt werden. Jetzt haben wir den Spieß umgedreht, die Gefühle der Kinder sind okay, aber meine nicht mehr. Jetzt darf ich nicht mehr wütend sein, ich muss immer nur geduldig und empathisch sein und verständnisvoll. Und dass ich aber auch wütend sein kann oder frustriert und überfordert und so, das versuchen wir dann irgendwie so runterzustucken. Und ich glaube, das Problem daran ist, in beiden Fällen können wir Gefühle nicht aushalten. In dem autoritären Stil können wir die Gefühle der Kinder nicht aushalten und unterdrücken die, damit wir nicht mit Wut und unangenehmen Gefühlen in Kontakt kommen. Und in dem anderen Fall können wir mit unseren eigenen Gefühlen auch nicht umgehen eigentlich, sondern wir unterdrücken sie halt die ganze Zeit, unterdrücken und finden auch kein Ventil dafür. Und in beiden Fällen, glaube ich, liegt es einfach daran, weil wir nicht, ja, wir haben irgendwie nicht gelernt, mit unseren Gefühlen umzugehen. Das ist, glaube ich, so ganz schwierig. Deswegen fängt irgendwie auch, also ganz viele sagen, oh Mann, die Arbeit fängt eigentlich bei mir selber an. Ich muss eigentlich wieder reifen oder ich muss lernen, mit meinen eigenen Gefühlen erstmal umzugehen, bevor ich die aushalten kann von meinem Kind. So, das ist so eine, ja, eine große Herausforderung.
Ja, total. Und was würdest du dann sagen, wenn man dann wirklich eben an dem Punkt ist, weil ich meine, die bindungsorientierte Erziehung kann ja dann eigentlich wirklich nur gut funktionieren, wenn das dann in der Balance ist und wenn man auch weiß, wie man eben nach sich selber schaut und wie man dann mit sich selber halt umgehen kann und aber ja trotzdem eben das Kind dann eben noch im Blick behält. Also ich kann jetzt kurz so ein Beispiel einschieben, weil das heute jetzt gerade passiert ist. Ich habe heute Nachmittag, obwohl der Tag wirklich bei mir so voll war und ich wirklich so viel zu tun hatte und es echt stressig war, habe ich trotzdem gedacht, mach jetzt heute noch was Schönes mit den Kindern. Wir fahren zur Eisdiele und jeder darf halt sich ein Eis aussuchen. Und danach geht es dann halt weiter mit dem ganzen Alltagsprogramm. Und dann war es halt echt so, dass ich gesagt habe zu den Kindern, jeder nimmt das Eis im Becher, weil es so heiß bei uns gerade ist, dass es in der Waffel in so einer affenartigen Geschwindigkeit wegschmilzt, dass einfach bei einer Vierjährigen, wenn die das halt isst, das, ihr wisst ja, wie es ist, das ist einfach nichts. Dann habe ich auch extra gesagt, alle machen das im Becher. Ich habe es auch im Becher genommen und auch die Elfjährige musste es im Becher nehmen. Jetzt war es halt so, dass die Vierjährige absolut auf dem Schirm hatte, es wird in der Waffel sein. Das ist ja dann bei den Kleinkindern so. Die haben ja schon eine Vorstellung davon und wenn es dann von dieser Vorstellung abweicht, dann können die damit einfach ja nicht umgehen, weil sie haben sich ja anders vorgestellt. Also ihr könnt euch sicher vorstellen, das Kind hat den kompletten Ausfall bekommen. Also, und das war dann wirklich so, bei mir kamen dann gleich diese Gefühle hoch, ich wollte es doch jetzt einfach nur schön machen für uns, dass wir irgendwie eine Auszeit mal in diesem Alltag haben, wo man 1000 To-Dos hat und ständig von einem Ding zum nächsten rast. Und jetzt kommt meine Vierjährige und schießt komplett quer, nur wegen dieser blöden Waffel. Und ich hatte ihr sogar extra noch einen Becher mit Eis und noch die Waffel oben drauf gesteckt. Also die Waffel war da, aber das Eis war halt nicht in der Waffel. Ich habe das ja extra schon so gemacht, weil ich dann dachte, so ein bisschen Eis kann sie sich da rein. Und ich muss sagen, ich konnte dann da schon ruhig bleiben. Aber irgendwie, man ist halt schon frustriert, weil das Kind ist komplett von der Rolle. Sie hat sich auch wirklich nicht beruhigt. Sie hat ihr Eis dann auch tatsächlich bis zum bitteren Ende nicht gegessen. Und ich war dann total enttäuscht und unzufrieden mit der ganzen Situation und habe unterbewusst dem Kind halt jetzt die Schuld gegeben, dass der ganze Nachmittag gelaufen ist. Obwohl ich sie gleichzeitig verstanden habe. Ich weiß ja, wie das bei Kleinkindern ist. Das liegt ja wirklich daran, dass halt eben das nicht so passiert ist, wie es in ihrer Vorstellung war. Und sie kann dann eben noch nicht umschwenken und denken, ja, Becher ist ja auch okay. Sie ist ja dann so festgelegt. Und dann halt ja, das irgendwie so zu begleiten, wie du es jetzt auch gesagt hast, dass einfach die Kinder wissen, auf der einen Seite, es ist ja jetzt nicht schlimm, dass sie so war, weil sie hat es nicht aus böser Absicht gemacht, weil sie mich jetzt irgendwie fertig machen wollte und gleichzeitig aber war halt der ganze Nachmittag gelaufen. Und es ist halt dann so einfach dieses dann, wie geht man dann damit um und mit dem eigenen Frust darüber, weil ich habe das dann schon versucht zu begleiten, aber das Ergebnis war ja trotzdem nicht so toll, wie man es sich jetzt vielleicht gewünscht hätte. Nämlich, dass das Kind sich am Ende trotzdem dann beruhigt, sein Eis isst und alle sitzen da fröhlich. So war es einfach nicht. Am Ende sind wir heimgefahren, sie hatte kein Eis und ich war einfach nur komplett enttäuscht.
Oh Mann, ich fühle erstmal fühle ich total mit dir, das ist richtig heftig. Und ich glaube, dir ist, glaube ich, genau dasselbe passiert, was deiner Tochter passiert ist. Du hast es in deiner Vorstellung einen schönen Nachmittag. Stimmt. Dir ist genau dasselbe passiert und du warst ultra frustriert, genauso wie sie. Also eigentlich, ja, genau dasselbe.
Ja, das stimmt. Ja, das rechts habe ich es noch gar nicht gesehen, dass ich auch eigentlich so in meinem Tunnelblick drin war. Mhm.
Ja, wenn du jetzt irgendwie richtig gut drauf gewesen wärst und jetzt nicht noch auch noch der ganze Alltag und so weiter, vielleicht hättest du dann irgendwann, vielleicht hättest du die Ressource gehabt, um zu sagen, okay, ach, ist halt nicht so gelaufen, wie ich wollte, Mist, ja. Naja, wir versuchen jetzt irgendwie das Beste draus zu tun. Das hätte man in so einer richtig guten Laune vielleicht noch hingekriegt. Ne? Aber ganz oft haben wir nicht ausreichend Ressourcen und dann sind wir einfach richtig mies drauf. Und dann schämen wir auch. Also passiert mir auch, dass ich dann auch sage, ja, seht ihr, jetzt habt ihr uns den ganzen Nachmittag vermasselt oder so. Ja, also was ich hier sehr häufig tue, ist, ich führe Selbstgespräche, um einfach das auch mal zu benennen. Also das, was wir eigentlich auch mit den Kindern üben. Wir sagen, wir versuchen ihnen Worte dafür zu geben, was in ihnen gerade vorgeht und sagen, ja, du bist gerade echt sauer, das hast du dir anders vorgestellt, ne? Und ach, wie enttäuschend. Und das Ventil, wenn wir extrem frustriert sind, ist es in Trauer umzuwandeln oder Enttäuschung, um es loslassen zu können. Wenn wir in der Wut bleiben, Wut ist das, was uns aktiviert, was uns eigentlich so, ja, den Sympathikus aktiviert im Nervensystem, um irgendetwas zu verändern. Wenn wir es aber nicht mehr verändern können, ist es jetzt schon in der Vergangenheit, ist jetzt blöd gelaufen, kann man jetzt nichts mehr dran ändern, dann ist es wichtig, das in einer Trauer rauszulassen, in so einem, oh, das war gerade richtig, richtig blöd und ich kann jetzt nichts mehr dran ändern. Voll schade. Ich habe mir jetzt erst wirklich anders vorgestellt. Also wenn man so mit sich selbst umgehen kann, mit sich selbst auch, ja, das auch zusprechen kann. Das war wirklich schade. Ich halte dann auch auf meine Hand ans Herz. Und manchmal spreche ich auch mit meinem Mann darüber. Ja, dann hilft es auch schon mal, so diese Last loszuwerden, diesen Frust dann einfach nicht noch in den nächsten Tag und den übernächsten Tag mit noch reinzunehmen. Ganz oft haben wir das ja, dass wir dann irgendwas abspeichern und dann eine Woche später sagen, und weißt du noch, und letzte Woche hast du das Eis. hast du uns den Nachmittag versaut.
Ja, das ist ganz übel.
Genau, wenn wir es schaffen, es schon so am selben Tag irgendwie loszulassen, abzugeben und ein bisschen.
Dieses Verständnis, dass man merkt, andere haben es vielleicht selber auch schon mal erlebt, also gerade auch Freundinnen, die auch Kinder haben. Ich glaube, das kann einem wirklich helfen, wenn man dann merkt, ich bin nicht allein. Es gibt so viele, die da auch durchgehen und ja, man schafft es wahrscheinlich wirklich nicht immer optimal, dann die Situation irgendwie hinzubekommen. Also sicher schafft man das nicht jedes Mal, aber einfach nur dieses, ich bin nicht die Einzige,
ja,
die das erlebt und die damit vielleicht auch manchmal zu kämpfen hat. Ich finde, das kann, also mir hilft es wirklich ganz oft, wenn man da so in Gemeinschaft dann irgendwie und im Austausch das dann irgendwie verarbeiten kann und dann kann man das auch loslassen.
Das ist übrigens auch ein ganz großer Punkt als Herausforderung, den ich nennen möchte, ist, dass wir manchmal nicht diese wertschätzende Umgebung haben, die uns irgendwie so ermutigt. Also wie schön wäre es, wenn du in der Eisdiele dann einfach Leute um dich herum hättest, die einfach sagen, ja, das, ach, ist echt schade, ne? Ja, das ist irgendwie, weiß nicht, so eine Worte der Ermutigung und des Verständnisses. Nee, stattdessen wird man dann irgendwie schief angeguckt und so,
genau,
können sie
so
ihre
war's.
Tochter nicht mal
Marina,
beruhigen.
Die Leute haben mich so komisch angeguckt.
Ganz genau.
Und ich bin aber trotzdem konsequent geblieben, weil um dem zu entgehen, hätte ich ihr ja einfach dann, also manche Leute wollen dann dem Unangenehmen aus dem Weg gehen und geben dem Kind dann einfach, was es will. Das hätte ich in dem Moment aber wirklich falsch gefunden. Weil ich hatte ja einen Grund, warum ich es in den Becher getan habe. Und klar, ich habe das verstanden, dass sie das jetzt anders wollte. Aber deswegen habe ich ihr ja auch die Waffel noch oben drauf gepackt, weil ich ja wusste, sie wollte die Waffel. Und hätte ich jetzt einfach dann gesagt, okay, komm, wir machen alles anders. Hier hast du die Waffel mit dem Eis, setz dich in die Sonne und lass es schmelzen. Das hätte ich dann halt nicht für richtig gefunden. Also irgendwie, da habe ich dann schon gedacht, ich hatte Gründe und ich will, dass mein Kind auch versteht, dass ich dann auch dabei bleibe, auch wenn es jetzt gerade damit nicht so klarkommt. Und ja, die Leute haben halt echt komisch geguckt, als ob ich irgendwie so eine Mutter bin, die irgendwie ihr Kind misshandelt. Das finde ich dann auch nicht gerade hilfreich.
Total. Also dieses, dass man sich irgendwie als Außenseiter fühlt, kritisch beobachtet, das löst so viel Druck in einem aus. Also, boah, ja, ich könnte von so vielen Situationen erzählen, wo ich so schon am Ende meiner Kräfte war. Und dann auch noch von außen irgendwelche Kommentare mir anhören musste. Oh Mann, ey, also das ist wirklich etwas, ja, das wünsche ich mir unglaublich. Also wir haben weder Vorbilder, die einem wirklich zeigen, was bindungsorientiert eigentlich ist. Die meisten, also wir kennen es aus dem Buch, in der Theorie, ein paar, drei, vier Beispiele dabei. Aber so wirklich von jemandem zu sehen, wie er mit seinem Kind gerade umgeht, wie er mit ihm spricht, wie das Kind antwortet, das wäre so lebensnahe Beispiele. Das wird sich bei uns viel tiefer einprägen. Das fehlt uns und stattdessen sind wir halt sehr, sehr außenseiterisch manchmal. Und wir stolpern ja wir machen Fehler. Und wie schön wäre es, wenn andere dann einfach mitfühlen mit unserem fehlerhaften Versuchen, da irgendwie was Gutes zu tun, umgehen würden. Aber das ist einfach, das ist einfach sehr oft leider nicht so. Wir sind einfach in so einer Gesellschaft, die einfach sehr viel aufs Außen achtet, aufs richtige Verhalten, auf Regeln einhalten und auf schöne Fassade. Hauptsache zum Beispiel in der Gemeinde, Hauptsache die Kinder sitzen alle lieb und brav, artig.
Ja, und sind sauber angezogen, keiner macht einen Pieps.
Ja, ganz still.
Und am besten können sie alle auch noch das Vaterunser auswendig. Das stimmt echt, ich frage mich immer, wieso ist es gerade in der deutschen Kultur so stark verankert, dass wir nach außen immer dieses wohlerzogene, tolle Bild abgeben? Weil ich sehe das immer so stark bei meinen Großeltern. Meine Oma, die hat mich und meine Schwester mit großgezogen, deswegen habe ich von ihr schon sehr viele Einflüsse mitbekommen. Ich weiß noch, dass es immer so wichtig war, wie man sich nach außen hin benimmt und dass man bloß immer pünktlich ist und dass man bloß nicht irgendwie bei den Nachbarn auffällt, indem man jetzt im Garten vielleicht irgendwie laut ist oder, weißt du, so dieses typische, sei leise, halt dich zurück, fall nicht auf, benimm dich. Und ich finde es schon auch wichtig, dass Kinder gewisse Regeln einfach lernen und so Benimmregeln. Aber dieses ein Kind einfach auch ein Kind ist und kein Mini-Erwachsener, das fehlt ja in unserer deutschen Gesellschaft. Also ich finde wirklich, gerade in Deutschland fällt es extrem auf, wie von Kindern eigentlich erwartet wird, dass sie still in irgendeiner Ecke sitzen und einfach keinen Ton von sich geben. Und Marina, ich wollte dich jetzt eben fragen, gerade jetzt bei dir selber oder auch bei deinen Klienten, was rätst du denn dann, wenn man eben sich unter Druck gesetzt fühlt, man möchte das jetzt mit der bindungsorientierten Erziehung wirklich praktizieren. Und dann kommen aber eben Momente, wo es eben ja dann auch mal explodiert oder jetzt nicht alles reibungslos funktioniert. Die Leute gucken komisch. Und was sind da deine Tipps? Wie kann man sich davon frei machen oder wie geht man dann mit der Situation um, wenn einen das stresst, weil Leute komisch reagieren?
Also wenn man schon weiß, so etwas wird passieren, weil ich habe es schon öfters erlebt, dann ist es immer besser, dass man sich vorher darauf vorbereitet und nicht in der Situation und in der Situation versucht, dann damit irgendwie klarzukommen, sondern man muss vorbereitet einfach dafür sein und vorher auch schon wissen, okay, boah, das wird wirklich eine anstrengende, das, dieses Setting, wenn wir gehen jetzt zum, sagen wir mal, zum Augenarzt, da sitzen ganz viele alte Leute, die wollen nicht gestört werden und mein Kind dreht da voll ab, weil es langweilig ist, da eine Stunde zu warten und solche Sachen. Und sich einfach erstmal so vorzustellen, okay, das wird schwer sein, vielleicht auch jetzt schon ein bisschen also den anderen empathisch so, ja, vielleicht fühlen die sich gestört, vielleicht geht es denen auch gerade nicht gut, deswegen sitzen sie auch beim Arzt und so weiter und wollen einfach ihre Ruhe oder erstmal sich einfach damit auseinanderzusetzen und dann sich aber damit abzugrenzen, weil wir grenzen uns zu wenig ab und wir fühlen uns verantwortlich für die. Wenn die sich gestört fühlen, dann bin ich verantwortlich, wenn es denen nicht gut geht, wenn die irgendeinen Kommentar geben, oh Mann, das lassen wir zu nah an uns ran und dann lassen wir ganz oft auch unseren Wert von ihnen bestimmen, weil wir es nicht hingekriegt haben, sind wir keine gute Mutter oder was weiß ich und ja, dass wir vorher schon uns sagen, okay, aber ich bin verantwortlich für meine Kinder und ich habe diese Vision oder diese Werte für meine Kinder. Und sich sozusagen damit schon so ein bisschen emotional von denen zu entfernen. Ein bisschen so eine Grenze zu setzen und sagen, nein, ich bin nicht verantwortlich. Auch, ja, genau. Und dann, ja, das ist wirklich schwer. Also ich finde es sehr immer wieder herausfordernde Situationen. Die schaffe ich auch nicht alle zu meistern. Sich einen so vorzustellen, wenn das Kind gerade irgendwie in so einer schwierigen Situation ist, dass wir in so einer Glaskuppel sitzen und erstmal einfach alle Blicke ignorieren und erstmal ja von sich weisen und nicht sich unter Druck setzen lassen, weil das ganz oft zu eher kontraproduktiven Reaktionen von mir führt, wenn ich merke, oh, hier guckt einer so komisch, hier macht eine, räuspert sich schon so komisch, dann bin ich schon selber in innerlichen Stress. Erstmal so ein bisschen sich davon und gleichzeitig, wenn es zu heftig ist, also wenn ich in einem Restaurant sitze und ich weiß, die nächste Stunde wird das nicht besser mit meinem Kind, auch so ein bisschen Rücksicht auf die anderen zu nehmen, natürlich. Also nicht alle müssen jetzt uns ertragen, sondern wenn ich merke, okay, das ist jetzt gleich etwas zu heftig, okay, dann gehe ich mit meinem Kind raus und sage, okay, ich verstehe, du bist gerade wirklich aufgedreht, wahrscheinlich ist das hier zu stressig für dich. Gleichzeitig wollen andere hier auch in Ruhe essen und ich will denen auch nicht jetzt alles versauen und das ganze Essen und dann irgendwie ja nur schlechte Kommentare ernten. Also da muss man ein bisschen auch manchmal abwägen.
Ja, ob man dann vielleicht doch auch wirklich aus der Situation rausgeht, weil man weiß schon, es wird auch nicht groß besser. Und im Grunde würde das dann wieder mit sich ziehen, dass man dann vielleicht doch nicht schafft, bei den Kindern entspannt zu bleiben. Dann würde man denen wieder die Schuld geben, obwohl das ja einfach Kinder sind. Und dann ist man ja wieder in dieser Spirale, in der man ja eigentlich nicht sein will.
Und was ich auch unbedingt noch sagen möchte, ist, wir werden es nicht immer schaffen, einfach immer ruhig, verständnisvoll und so weiter zu bleiben. Und es ist auch okay. Wir können auch mal sagen, boah, weißt du was? Also wir können es auch mal das sage ich auch manchmal, weil es ist wichtiger, einfach auch authentisch zu seinen eigenen Kindern zu sein. Klar sind die dann manchmal so, hat Mama mich eigentlich noch lieb? Man kann immer wieder sagen, ich bin trotzdem deine Mama, ich liebe dich trotzdem. Aber gerade war das wirklich zu viel für mich. Ich bin gerade echt frustriert und es hat einfach alles nicht geklappt, wie ich es wollte. Also ich bin dann auch mal so sauer vor meinem Kind. Ich sag nicht, und du bist schuld und was hast du nur wieder alles gemacht? Also das ist dieses Beschimpfen, das ist dieses Vorwürfe machen. Es ist anders, als einfach nur zu sagen, dass ich frustriert bin, also von dieser Ich-Perspektive zu sprechen. Und ich habe mir das ganz anders heute vorgestellt und ich bin einfach richtig ärgerlich, dass es jetzt einfach nicht funktioniert hat. Och Mann, ey. Einfach so, so wollen wir ja, dass unsere Kinder ja auch später mit Wut umgehen.
Ja.
Dass sie nicht einen anderen schlagen, sondern einfach sagen, ich bin gerade frustriert.
Dass sie es aussprechen können, was in ihnen vorgeht. Und ja, es ist ja auch wirklich so, dieses, dass man dadurch authentisch ist, weil wir sind ja keine Roboter und keine Maschinen. Und wir wollen ja auch nicht unseren Kindern beibringen, dass sie später wie eine Maschine sich zu verhalten haben, weil das ist ja komplett ungesund. Insofern, aber eben, dass man immer versucht, wirklich zu schaffen, dass eben, wie du jetzt sagst, ich finde es total wertvoll, dass man von sich selber spricht, dass man wirklich eben nicht auf den anderen zeigt, sondern dass man immer von sich ausgeht. Und im Grunde ist das ja genau das, weshalb wir in unserer Gesellschaft so viele Probleme haben, weil ja die anderen meistens immer auf die anderen zeigen und eben nicht bei sich bleiben. Ich meine, so eine alte Oma im Wartezimmer könnte ja auch einfach mal bei sich selber gucken, warum bin ich jetzt genervt von dem Kind? Was stört mich jetzt eigentlich an dem Kind? Da ist ja nicht unbedingt das Kind schuld, aber das machen ja die wenigsten Menschen. Die wenigsten Menschen bleiben halt bei sich, sondern es sind dann halt die anderen schuld und das stresst dann ja wiederum die anderen. Das ist echt krass. Was ich dir auch noch oder dich fragen wollte, im Grunde würdest du auch sagen, dass es vielleicht, je nachdem wie schwer oder leicht einem das fällt, ist auch ein, mein Punkt wäre, in der eigenen Biografie wirklich, ja, sich mit sich zu beschäftigen, warum fallen mir manche Dinge so schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja vielleicht auch sinnvoll ist, je nachdem, wie gestresst man in Situationen sein kann, dass man mal in seine eigene Geschichte guckt und da vielleicht irgendwas aufarbeitet, dass man es schafft, sich besser abzugrenzen. Weil warum können manche sich so schwer abgrenzen und warum müssen manche es anderen immer recht machen und vergessen dabei sich selber und sogar die eigenen Kinder? Ich glaube, das könnte ja auch noch ein wichtiger Punkt sein, gell? Dass man mal hinschaut, ja, warum man das so schwer schafft, sich abzugrenzen und immer nur nach den anderen guckt.
Absolut. Ja, das ist ein großes Thema, was du gerade geöffnet hast. Das ist wirklich so. Auch überhaupt sich einfach mal sein eigenes Nervensystem also so zu beobachten. Wie oft bin ich eigentlich im Kampf, so dieses Fight-Flight-Modus, voll so, mein Herz schlägt schneller, ich bin eigentlich ständig angespannt, einfach mal seinen Körper zu beobachten, weil unser Nervensystem spricht ja auch mit uns. Das ist ja auch eine Kommunikation. Ihm geht's nicht gut. Und dann zu gucken, woher kommt das? Bin ich vielleicht schon richtig chronisch so? Wie viele Jahre ist das schon so? Wurde ich in so einem Fight und Flight, bin ich so groß geworden vielleicht sogar, ne? Dass ich eigentlich immer Angst haben musste, wenn Papa kommt von der Arbeit, was passiert dann und so? Solche Sachen, also ja, auf jeden Fall ist es super wichtig, damit wir dann ja selber wieder nachreifen können oder selber uns regulieren können, was etwas anderes ist als Gefühle unterdrücken und wie wir das immer so als Selbstkontrolle meinten. Also man dachte ja früher, wenn wir schaffen, den Verstand siegen zu lassen über unsere Gefühle, dann haben wir alles, dann sind wir reif. Aber jetzt wissen wir schon lange von der Neurowissenschaft, dass die Emotionen einen ganz, ganz großen, wenn nicht noch größeren Teil einnehmen in unserer Reifwerdung und dass das nicht abgespalten werden muss oder auf gar keinen Fall eigentlich sollte, weil das echt negative Folgen hat für uns.
Der ist irgendwie echt richtig, also es ist ein Segen, gell, dass man da heutzutage jetzt so weit ist, weil ich meine, das haben unsere Großeltern alle noch nicht gewusst und es war einfach noch ein ganz anderes Leben und Erleben vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren. Und ich finde das wirklich, ich denke das wirklich oft, wie dankbar wir sein können, dass wir in dieser Generation leben und aufwachsen durften und leben dürfen, auch wenn wir viele andere Herausforderungen und Schwierigkeiten haben, aber dass wir in dem Punkt einfach jetzt schon so weit sind und einfach die Dinge anders beleuchten können und dadurch den Kindern mehr Stabilität mit auf ihren Weg geben können, das finde ich schon echt ein Geschenk. Also da können wir richtig dankbar sein.
Total. Ich stelle mir das immer so vor, wir sind so eine Generation, die irgendwie so was Neues beginnt. Und für uns ist es einfach unglaublich schwer, weil wir hatten die alte Erziehung, so die alte Schule auf unseren Schultern. Und ich stelle mir das irgendwie so bildlich vor, dass wir irgendwie so einen Schutz, also unser Kind irgendwie so schützen mit unseren Schultern, dass sie nicht dieses alte, diese ganzen...
Ja, diese Last, diese Altlasten.
Ja, die Altlasten mittragen müssen. Ja. Und ich hoffe, dass die nächste Generation dann einfach nochmal ganz anders aufwachsen kann und nochmal anders. Ich glaube, dass niemand ohne Verletzung aufwächst, es keine perfekte Erziehung bei keinem gibt, aber es wird trotzdem noch irgendwie was anderes. Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft dann noch anders ist und dass wenn wir dann die Großmütter sind, die im Arztzimmer sitzen oder im Eiscafé, dass wir dann ein bisschen mehr Verständnis den neuen Müttern entgegenbringen können. Und das.
Ja, das stimmt. Dann lächeln wir diejenigen, die milde lächeln und rüberwinken und sagen, ist doch alles nicht so schlimm.
Ja, bin
lass
ja dann
doch die Kleinen. Okay, weil ich würde dann einfach jetzt zum Schluss kommen und würde dich, Marina, jetzt zum Schluss als allererstes mal fragen, für unsere Zuhörer, wenn die jetzt da noch tiefer eintauchen wollen, wenn die vielleicht sogar von dir ganz persönlich noch mehr lernen möchten, dich mehr fragen möchten, wo kann man dich finden, erreichen, dich ansprechen, sich mit dir austauschen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, gerne findest du meine Webseite unter www.das-weiche-herz.de. Da sind eigentlich alle Infos zu meinem Kurs. Da kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen, falls dich das interessiert. Du kannst dir einmal anschauen, was es da so alles gibt, was ich anbiete. Ansonsten kannst du mich auch über Instagram verfolgen. unsere Reise, die ich auch gerne teile über die Stories. Ich gebe auch immer wieder solche Impulse über Beiträge auf Instagram. Und ja, mag einfach die Community, die sich da so gerade gebildet hat. Mhm. Das sind so die zwei wichtigen Sachen. Ach so, ja, wenn du auf meiner Website bist, trag dich super gerne in den Newsletter ein und dann verpasst du auch gar nichts. Ich habe Online-Kongresse veranstaltet. Ich veranstalte jetzt auch regelmäßig Inspirationswochen. Einen kostenlosen Einführungskurs hatte ich auch. Also es gibt einige Dinge, die du, wo du lernen kannst, ja, oder mehr in bindungsorientierte Erziehung eintauchen kannst, wenn du in diesem Newsletter stehst, dann verpasst du auch nichts.
Toll, das klingt echt super und auch mega vielversprechend. Bin mir sicher, da wird sich dann die ein oder andere auch bei dir melden. Vielen Dank, Marina. Wir werden das alles verlinken auf jeden Fall in den Shownotes, damit die Zuhörer das schnell finden. Und jetzt zum Abschluss, last but not least, unsere Abschlussfrage, die wir allen unseren Gästen stellen. Was motiviert dich jetzt wahrscheinlich gerade in Bezug jetzt auf dieses Thema wirklich jeden Tag wieder neu loszugehen und einfach das an deine Kinder weiterzugeben, wofür da dein Herz brennt? Was motiviert dich da?
Also ich könnte da sicherlich vieles sagen, aber was mir eingefallen ist, ist, wenn es wirklich ein wirklich schlimmer Tag war, ich sehr viel, sehr frustriert war, wenn wir uns gezofft haben, wenn viele Dinge passiert sind, die ich am Ende auch noch bereue. Also so, ne, stell dir mal diesen ganz super GAU-Tag vor.
Kenn ich auch, ja.
Dann
ja.
Hilft mir ganz oft, wenn mein Mann da ist, und das ist er jetzt häufig, weil wir ja auch unterwegs sind und selbstständig arbeiten und er nicht irgendwo weg ist. Mir hilft es am meisten, wenn die Kinder schlafen, mich mit ihm auszutauschen und so mal richtig alles rauszulassen. Also kennt ihr diese Psychohygiene? Dass ich immer sage, boah, das war so schlimm, und wie die sich ja wieder gekloppt haben. Der ist voll wieder ausgerastet, hast du das gesehen? Und der hat ihn voll in den Bauch geboxt. Und dann regen wir uns auf. Er sagt, ja, ach, fand ich auch voll nervig. Und heute konnten wir wieder nicht da am Tisch sitzen, weißt du, noch da ist. Und das, also wir lassen so richtig unseren Frust raus. Und wir fangen dabei gleichzeitig an zu lachen. Also wir lachen dann, wir fangen an, über diese Situation zu lachen. Irgendwie wird es witzig, wenn man das dann wiedergibt, was alles passiert ist. Eigentlich, man betrachtet es neu und es sind einfach so witzige Situationen, wo man denkt, das könnte man echt aufschreiben, was wir heute alles erlebt haben. Ja, genau, dann fangen wir einfach zu lachen und dann wird irgendwie alles wieder nicht mehr so schlimm. Das ist dann nicht mehr so furchtbar, sondern, boah, ja, das war echt frustrierend, aber irgendwie auch witzig. Ja, so ist halt unsere Familie. Also, und dann kann man einfach so durchatmen. Und das hilft mir ganz oft. Und dann schauen wir uns unsere Kinder auch an. Das ist etwas, was ich auch in meinen Teilnehmern im Kurs rate. Wenn du wieder dieses Verliebtheitsgefühl in dein Kind möchtest, weil das ist es, was uns oft durchträgt, dieses, ach, guck mal, ist der nicht süß. Das haben wir bei den Babys noch so, ne? Aber bei so einem, bei so einem Rowdy-Kind, so ein Kleinkind in so einer Trotzphase oder so, dann verlieren wir so komplett unsere, dass wir den, oh, so süß, und irgendwie ist er doch schon noch irgendwie liebenswert, dass wir das auch machen können, wenn die schlafen. Dass wir in ihre Zimmer gehen können, einfach schauen, sie streicheln, irgendwie süß. Und das ist das, was in mir wieder diese Fürsorge erweckt und mir wieder hilft, mich wieder zu erden und zu sagen, okay, gut, sie sind, wie sie sind, und morgen kann es wieder besser werden. Das ist eins der Punkte auf jeden Fall, das wollte ich gerne mit euch teilen.
Das ist echt sehr schön. Ich glaube, das kann sich auch jeder irgendwie zu Herzen nehmen, gell? Ins Herz schreiben. Richtig schön. Marina, das war ein wirklich sehr aufschlussreiches Gespräch. Vielen, vielen Dank einfach für deine Impulse, die wirklich jetzt einfach mal nur Impulse waren. Das ist ja wirklich ein Riesenthema. Ich glaube, viele, die jetzt zuhören, haben sicher Lust, da vielleicht wirklich tiefer einzusteigen. Ich finde es auch super spannend, das Thema. Und genau, da hast du uns jetzt einfach mal einen richtig guten Start irgendwie geliefert, dass man dann es vielleicht für sich annimmt und noch weiter nachforscht, wie man das in sein Leben, in die Erziehung integrieren kann, die bindungsorientierte Erziehung und auch, wie man mit den Herausforderungen umgehen kann. Marina, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, ganz viel Segen und ganz viel Bewahrung auch auf eurer Reise natürlich, dass ihr wunderschöne Dinge erlebt als Familie und aber auch heil und gesund wieder zurückkommt. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder sehen und hören. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank euch auch. Alles, alles Liebe euch.
Dankeschön,
Marina. Mach's gut, Marina.
Ciao.
Ciao.